Vers 34 noch einmal. Nehmt euch selbst aber stets in Acht. Vielleicht fällt dem einen oder anderen auf, dass in meiner Übersetzung das Wort stets steht. Das ist im Verb drin, die kontinuierliche Form. Zum Beispiel haben wir diesen Unterschied in 1. Johannes. 1. Johannes Kapitel 2. Vers 1. Meine Kindlein, dieses schreibe ich euch, damit es nicht vorkommt, dass ihr sündigt, als einmaligen Akt. Wenn es vorkommt, dass jemand sündigt, haben wir stets einen Fürsprecher vor dem Vater Jesus Christus, einen Gerechten. Dieser Unterschied ist noch von Wichtigkeit und manchmal kommt das wirklich zum Tragen in einigen Texten. Das ist eine Art Betonung. Nehmt euch stets in Acht, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden mit Völlerei und Übelkeit und Trunkenheit und Sorgen des irdischen Lebens. Das Wort Leben ist hier ein besonderes Wort. Es hat im Griechischen verschiedene Wörter für Leben. Dies ist das biologische Leben, das irdische. Und jener Tag, das heißt der Tag der Wiederkunft Jesu, sich unversehens bei euch einstelle. Denn wie eine Schlinge wird er kommen über alle, die auf dem Angesicht der ganzen Erde ansässig sind, dort wohnen, dort zu Hause sind. Wacht also im Blick darauf, auf diese Gefahr, wacht also und wieder stets, zu aller Zeit, mit Flehen. Was ist Flehen? Flehen, ich kontrolliere, Lukas 21, Vers 36. Das ist eine besondere Form des Betens. Nicht das übliche Wort für Beten, sondern es ist ein Bitten gekennzeichnet von Abhängigkeit. Ich weiß, dass ich ein Abhängiger bin von einem anderen. Und so flehe ich, wie jemand, der hilflos ist. Wir wollen unsere Abhängigkeit vom Herrn Jesus anerkennen und ihn wirklich anflehen. Echter Glaube kann flehen. Glaube erübrigt, das Flehen wird nicht durch Glauben erübrigt. Flehen heißt nicht, dass man ungläubig ist, sondern gerade wenn man gläubig ist, gerade weil man im Glauben an Jesus von ihm abhängig ist und etwas von ihm erwartet, wird man es zum Flehen bringen oder kommen lassen, damit ihr würdig geachtet werdet, allem, das im Begriff ist zu geschehen, zu entfliehen. Hier haben wir den Gedanken, dass man vorweg wegkommt oder entkommt, bevor das Gericht kommt. Denselben Gedanken, den wir in den anderen Texten haben. Würdig. Wieso würdig? Nicht in uns selbst, sondern weil man sich auf Jesus verlassen hat und ihm die Treue gehalten hat. Deshalb würdig geachtet werdet, allem, das im Begriff ist, zu geschehen, zu entfliehen und zu bestehen vor dem Sohn des Menschen. Dieses Wort bestehen heißt, dass man nicht dem Gericht verfallen muss. Man darf stehen bleiben vor Gott. Normalerweise müsste man verschwinden vor einem heiligen Gott. Wie kann man bestehen? In der Gerechtigkeit des Sohnes des Menschen, des Gottessohnes. In seiner Gerechtigkeit, im Glauben an ihn, kann man bestehen. Wieder eine Parallelstelle, Offenbarung Kapitel 6. Offenbarung Kapitel 6, Abvers 16. Und sie sagten zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Gesicht dessen oder dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen. Und jetzt die Frage, und wer vermag zu stehen? Wer vermag zu stehen, wenn sein Zorn kommt? Dieser Sturm, der von dem Lamm kommt, wenn es zornig wird, kippt jeden um, sodass er ein Gefallener ist, ein Toter, ein Gerichteter. Und nach diesem sah ich vier Boten an den vier Ecken der Erde stehen, die vier Winde der Erde zurückhielten und so weiter. Was kommt jetzt? Jetzt kommt die Versiegelung derer, die stehen dürfen. Im nächsten Kapitel haben wir einen Bericht von denen, die bestehen dürfen. Wer kann bestehen? Kapitel 7 gibt die Antwort auf diese Frage. Wer stehen darf vor dem Angesicht Gottes? Gebt auf euch Acht, damit ihr entfliehen dürft allem, das im Begriff ist, zu geschehen, zu entfliehen und zu bestehen vor dem Sohn des Menschen. Aber dann werden wir nicht nur stehen, sondern ewiglich zusammen mit ihm sein in seiner Herrlichkeit und ihm auch dienen. Jetzt sind wir an das Ende gekommen der zweiten Rede nach Lukas 21. Und wir haben noch einen Text, der die zweite Endzeitrede enthält. Und dieser ist Markus 13. Und da die Woche noch nicht zu Ende ist, können wir auch diesen noch in Augenschein nehmen. Dieses Mal, es ist eine Wiederholung, will ich einfach das Kapitel mit uns lesen und hier und dort, wo es nötig erscheint, Bemerkungen machen. Es wird eine zweite Wiederholung sein, mit einigen Ergänzungen. Aber das ist gut so, dass wir uns das einprägen. Wir haben ja festgestellt, dass dieses Thema für Jesus höchst wichtig ist. Diese Kapitel, die wir betrachten, sind eigentlich auch Abschiedsreden unseres Herrn. Abschied vom Tempel hat er genommen und er wird Abschied nehmen von seinen Jüngern. Eigentlich ist es gut, wenn man die Endzeitreden, die Ölbergrede und die andere Rede, in Verbindung nimmt mit den sogenannten Abschiedsreden in Johannes. Und ich denke, wir kommen noch dazu. Aber jetzt zuerst Markus 13. Markus 13, Vers 1. Ich lese nach der Schlachterübersetzung. Ich bin noch nicht fertig mit meiner Übersetzung. Und als er aus dem Tempel ging, sagte einer seiner Jünger, übrigens, während ich lese, werde ich einige Veränderungen machen im Text, wo ich vermute, dass eine Änderung gut ist. Als er aus dem Tempel ging, das heißt von der Tempelstätte, wir haben wenigstens zwei Wörter für Tempel. Das eine ist Hieron, H-I-E-R-O-N, und das andere ist Naos, N-A-O-S. Hieron ist die gewöhnliche Bezeichnung für Tempel und bezeichnet den Bau zusammen mit dem ganzen Areal oder die Tempelstätte oder das Tempelareal. Und dieses Wort wird hier wohl gebraucht und diese Stätte verlässt er. In 2. Thessalonicher 2 haben wir Naos oder Heiligtum, Tempelheiligtum. Als er von der Tempelstätte ging, sagte einer seiner Jünger zu ihm, was ist der Unterschied zwischen Markus 13, Vers 1 und der entsprechenden Stelle in Matthäus 24, etwa Vers 3? Nicht aufschlagen, aus dem Gedächtnis, danke. Habt ihr es noch im Sinn? Dort waren mehrere und auf jeden Fall einige, vielleicht alle, möglicherweise alle. In Lukas, glaube ich, ist es, werden die Namen, hier in Vers 3 werden die Namen angegeben anschließend. Aber zunächst einmal beim Tempel ist es einer, der das Wort führt. Und dann schließen sich offenbar die anderen an. Wir merken also, dass die Berichterstatter verschieden berichtet haben, nicht alle Einzelheiten. Der eine hat diese Einzelheiten, der Einzelheit der andere die andere festgehalten. Als er aus dem Tempel ging, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Meister oder Lehrer, siehe, welche Steine und welch ein Bau ist das? Und Jesus sagte zu ihm, siehst du diese großen Bauten? Merken wir uns den Plural. Der Tempel bestand also aus mehreren Bauten, war ein Tempelareal. Es wird kein Stein auf dem anderen gelassen werden. Das schließt nicht die Einfangmauer ein. Das, was gerade da ist, auf diesem Platz. Kein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht zerbrochen wird. Dies geht weiter. Also alles wird zerbrochen. Wahrscheinlich Stein von Stein zerbrochen. Und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, auch dieses finden wir nicht so, denke ich, in Matthäus, dass man sieht also Jesus und seine Jünger, wie sie Richtung Tempel schauen, die Schönheit sich noch einmal anschauen in der Abendsonne wohl. Fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas. Was fällt hier auf in dieser Reihenfolge? Oder was wisst ihr zu sagen über diese vier Männer? Zwei Paar Brüder. Ein Paar Brüder stehen zusammen, das andere Paar nicht. Ja? Petrus und Johannes umfassen gleichsam die anderen zwei. Jakobus und Johannes scheinen mehr zusammengehalten zu haben als Petrus und Johannes. Petrus und Andreas. Petrus und Andreas scheinen doch verschiedener Natur gewesen zu sein. Jakobus und Johannes waren ja auch Zwillinge. Nein, Moment mal. Aber sie hießen zusammen Donnersöhne. Ja. Da war vielleicht manchmal mehr Licht als mehr Geräusch als Licht. Die fragten sie ihn besonders, sage uns, wann wird das geschehen? Und welches wird das Zeichen sein, wann dieses vollendet werden soll? Diese Frage ist sehr gut formuliert. Markus scheint uns den Sinn der Frage zu geben. Bei Matthäus klingt es eher, als ob das verschiedene Fragen sind. Markus stellt die Frage so, wie sie wohl gestellt werden soll. Das heißt, was die Mentalität, das Denken der Jünger betrifft. Sie stellten ja anlässlich der Betrachtung damals die Frage, wie viele Fragen haben die Jünger gestellt? Einige meinen drei, andere zwei. In einem gewissen Sinne sind sie zwei Fragen, aber im Grunde, was die, das Anliegen ist, ist es nur ein Gedanke. Denn wenn Jesus von der Zerstörung des Tempels spricht, das ist für sie so radikal, dass damit das gegenwärtige Geschichtszeitalter zu Ende kommt und das Messianische muss beginnen. Ja. Und so ist diese Frage gestellt. Wann wird das, was die Zerstörung, wenn das nicht ein Stein auf dem anderen bleibt, geschehen? Und welches wird das Zeichen sein davon? Nämlich, wann dieses alles vollendet werden soll. In anderen Worten, wenn dieser Tempel abgebaut wird oder zerstört wird, dann muss ja auch die Welt zu Ende kommen. Ja? Das ist ihre Welt. Jesus aber fing an, schön formuliert. Er fällt nicht mit der Tür ins Haus, mit aller seiner Weisheit, oder rügt sie, ihr wisst ja gar nicht, wovon ihr redet, Moment einmal, Burschen, sondern er fing an, wie ein weiser Lehrer zu ihnen zu sagen, was? Nicht eine Antwort, eine technische oder genaue geschichtliche Antwort auf ihre Frage, sondern was ihm auf dem Herzen liegt. Jede andere Richtung ist Irrtum. Denn, warum sage ich dieses? Viele werden unter meinem Namen kommen oder mit meinem Namen. Sie werden ihn gebrauchen. Nicht in meinem Namen, denn Jesus hat sie ja nicht gesandt, sondern unter seinem Namen oder mit seinem Namen. Und sagen, ich bin es. Und werden viele irreführen. Viele fallen auch darauf ein. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei, Kriegsruf hören werdet, und das hört man in diesen Tagen, meine Frau hat mit ihrer Mutter gesprochen, und die Mutter ist ziemlich aufgeregt, mehrere Mal am Tage kann es vorkommen, dass Bush am Fernsehen ist, und es wird von Krieg gesprochen, der Krieg wird vorbereitet und so weiter. Es ist Kriegsgeschrei oder Kriegsgespräch im Munde vieler. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht. Lasst euch das nicht aus der Fassung bringen. Denn es muss geschehen. Das ist im Plan Gottes, dass das so kommt. Aber es ist noch nicht das Ende. Ein dritter Weltkrieg, so davon spricht man, von einem Weltkrieg. Offenbar soll sich Russland daran beteiligen. Deutschland soll unterstützen. In welcher Form, das weiß man nicht. Denn ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Königreich gegen das andere. Es wird hier und dort Erdbeben geben oder besser vielleicht Erschütterung, nicht nur auf der Erde, sondern auch im All. Übrigens ist ja die Erde der Planet im All. Und Hungersnöte und Unruhen werden sein. Wo Krieg ist, da folgt auch gern Hungersnot, Unruhe, weitere Unruhe. Das ist Anfang der Wehen. Aber ihr seht auf euch selbst, denn sie werden euch, zwei Arten von Gruppen, unterschiedlicher Meinung, unterschiedlicher Auffassung, unterschiedlicher Ansicht, Weltanschauung, ihr, das sind die Jünger Jesu, sie, das sind die anderen, die Welt, in der sie leben, sie werden euch den Gerichten überliefern. Wovon spricht das? Missbrauch des Gesetzes. Das Gesetz, das die Ordnung halten sollte, wird gebraucht zwecks Unordnung, das heißt, um gegen Gott zu kämpfen und seine Menschen, seine Leute. Sie werden euch den Gerichten überliefern. Und das tut weh, wenn Ungerechtigkeit sich auf den Richterstuhl setzt. Und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden. In den Synagogen geschlagen. Das ist ja ungeheuer. in der Synagoge, wo Mose gelesen wird, wo das Wort Gottes gelesen wird, wo gebetet wird zum Gott Israels. Dort werden die Gläubigen an den Gott Israels, an den Messias Gottes, geschlagen. Das ist der Wehenanfang. Ihr aber seht euch selbst vor, seht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten überliefern und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden. Und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, meinetwegen, ihnen zum Zeugnis. Dies hatten wir wohl auch bei Lukas, dass es zum Zeugnis dienen soll. Nichts ist von ungefähr, alles hat einen Sinn, dass Gott in unser Leben kommen lässt. Ich denke, es war Benjamin Newton, ein gesegneter Verkündiger im 19. Jahrhundert in England, der sagte, alles, was Gott in mein Leben hineinbringt, war notwendig. Alles, was er hineinbringt, ist notwendig. Nichts von dem, was er mir vorenthält, ist notwendig. Ein gutes Wort. Und unter allen Völkern muss zuvor, das heißt vorher, bevor er kommt, die gute Botschaft verkündet werden. Das geschieht heute in starkem Maße wenigstens, auch mit Radio und Kassetten und so weiter. Wenn sie euch aber hinführen und überliefern werden, sorgt nicht zum Voraus, was ihr reden sollt oder werdet, wir haben hier das Wort sollt in diesem Sinne, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Das müssen wir nicht so auffassen, dass wir meinen, zuerst wird es mir gegeben und ich bin mir dessen bewusst, ich kann es registrieren, jetzt hat ein anderer mir etwas in den Kopf gegeben und jetzt weiß ich, dieses habe ich zu sagen. Es ist eher so, der Heilige Geist wohnt in uns und wirkt in uns so, als ob es unser Geist ist, denn es ist auch in unserem Geist, da er wirkt. Und was ich empfinde, ist meine Gedanken, das sind, die empfinde ich und die nehme ich wahr, die hat. Aber ich weiß von solchen Schriften her, dass Gott in meinem Geist wirken kann. Ich sage dieses, weil wir manchmal den Eindruck haben, dass wir Gott in uns als eine dritte Person erleben müssten. Das ist nicht so, sondern im Glauben nehmen wir das an, dass Gott, wenn wir unsere Sünden bekannt haben, wenn wir im Reinen mit Christus ist, dann nehmen wir an, dass er in uns wirkt. Aber was unser Bewusstsein betrifft, merken wir das nicht. Wir empfinden nur uns selbst und handeln naturgemäß, wie wir in der Weisheit, die uns gegeben ist. Wir wissen aber, dass sie geschenkt ist. Alles, was wir tun, ist geschenkt vom Herrn. Sollten wir feststellen, dass es böse war, dann natürlich wissen wir von daher, dass es nicht war. Aber sonst normalerweise nehmen wir an, wenn es gut ist, dass der Herr es uns geschenkt hat. Wir sollten also nicht zu viel erwarten von einem innewohnenden Geist oder von einem inneren Geben und so weiter. Denn nicht ihr seid es, die da reden, dass er informiert uns, das werden wir nicht feststellen können, er sagt es uns, er teilt es uns mit. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern der Heilige Geist. Aber nicht so, wie Paulus und die ersten Apostel sprachen, die haben ja in einem stärkeren Sinne der Identität oder Identifizierung mit Gott gesprochen. Nicht, als würden wir dann gleichsam pures Wort Gottes von uns geben und zur Schrift hinzufügen dürfen. Es sind verschiedene Grade von Autorität, gerade in diesem Bereich. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode überliefern. und der Vater das Kind. Bei Bruder dürfen wir wahrscheinlich an leibliche Brüder denken, nicht an geistliche. Und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie zum Tode bringen. Etwas Furchtbares. Aber wo in der Schule gelehrt wird, sich gegen die Eltern aufzulehnen, was in Deutschland geschieht, vielleicht nicht in allem, aber immer wieder, da nimmt es kein Wunder, wenn dann später die Kinder imstande sind, christliche Eltern auszuliefern. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, meines Namens wegen. Jedermann ist der außerhalb der Gemeinde, das heißt außerhalb der Christenschar. Von anderen gehasst sein, meines Namens wegen. Aber wir wollen das annehmen und hinnehmen, Jesu wegen, und uns freuen, wie die ersten Apostel es taten in der Apostelgeschichte. Wer aber ausharrt bis ans Ende, und dieses Ende ist wahrscheinlich das Eigentliche, das heißt das Kommen Jesu, der wird, und zwar dann, gerettet werden. Er ist gerettet durch Golgatha, aber aus dieser Welt mit der Erlösung, von der Lukas sprach, wird er gerettet werden, hinüber in eine andere Welt, während diese ja vergeht. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung dastehen seht, und dies ist jetzt wohl besonders an die Christen in Judäa gerichtet, wo er nicht soll, wer es liest, der merke auf, mit anderen Worten, Jesus erwartet, dass wir Altes Testament lesen, dass wir auch Daniel lesen. Jesus erwartet zum Zweiten, dass oder will, dass wir uns merken, was wir lesen, nicht einfach so lesen, um es gelesen zu haben. Wer diesen Gräuel feststellt oder sieht und davon hört, der soll alsdann, das heißt sofort, fliehen. Alsdann ist ein typischer Ausdruck von Markus. Er gebraucht ihn immer wieder, sofort oder alsdann. Wer im jüdischen Lande ist, auf die Berge. Wer aber auf dem Dach ist, der steige nicht hinab und gehe nicht hinein in das Haus, das ist gemeint, um etwas aus dem Hause zu holen. Und wer auf dem Felde ist, der kehre nicht zurück, also nach Hause, um sein Kleid zu holen, sondern er gehe so, wie er ist. Es könnte dann zu viel Gefahr bestehen, erwischt zu werden. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe. Das hatten wir auch besprochen. Denn es wird in jenen Tagen eine Bedrängnis sein, ein Druck, eine Verfolgung, ein Trübsal, dergleichen nicht gewesen ist von Anfang der Schöpfung, die Gott erschaffen hat, bis jetzt. Und wie auch keine mehr sein wird. Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, das heißt kurz gehalten hätte, oder gemacht von Anfang an, so würde kein Mensch gerettet werden. Kein Mensch diesem entkommen. Aber Gott lässt es nicht zu viel werden. Alle unsere Leiden sind bemessen. Er weiß genau, mit wie viel er uns beschweren darf. Aber um der Erwählten willen, nicht Auserwählten, um der Erwählten willen, die er erwählt hat, interessanterweise stehen bei Schlachter zwei verschiedene Wörter, im Grundtext dasselbe Wort. Das erste Mal hat er ein Aus vorangestellt, das zweite Mal nicht. Er schreibt, aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat. Im Grundtext steht einfach, um der Erwählten willen, die er erwählte. Ja. Hat er die Tage kurz gehalten oder kurz gemacht. Und wenn dann oder als dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist Christus. Christus ist ein griechisches Wort für Deutsch, im Griechischen Christos, bedeutet, wie wir vielleicht wissen, der Gesalbte oder Gesalbter, der von Gott verheißene Erlöser der Menschen. Siehe, hier ist er, oder schaut dort, oder siehe dort, so glaubt es nicht. Markus übernimmt die Formulierung von Matthäus, beziehungsweise beide übernehmen diese. So glaubt es nicht, denn es werden falsche Messias oder gesalbte Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um womöglich auch die Erwählten zu verführen oder irre zu führen. Ihr aber seht euch vor, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Was heißt alles? Nicht alles, was geschehen wird, sondern alles, was notwendig war, alles Notwendige, das ist hier vorausgesetzt, hat er vorhergesagt. Alles, was zu unserer Bewahrung dient. Noch einen Blick zurück zu Vers 22. Hier steht falsch. Das griechische Wort Pseudo oder Pseudos, nicht zu verwechseln mit Anti. Vielleicht seid ihr schon der Auffassung begegnet, dass der, ich sage lieber Antichristus, weil wir das deutsche Wort Christ reservieren für den Nachfolger des Christus. Und der Antichristus ist ja nicht ein Antichrist nur, ist nicht nur gegen einen Christen, sondern gegen den Antichrist, gegen den Christus. Aber jetzt geht es um den ersten Teil, die Vorsilbe, beziehungsweise den ersten Teil des Wortes. Antichristus ist ein zusammengestelltes Wort von zwei Wörtern, Anti und Christus. Anti wird in verschiedenem Sinne gebraucht. Was viele Christen und auch Ausleger und lexikalische Bearbeiter wohl, Lexikographen nicht wissen oder nicht gemerkt haben, ist, dass das Wort Anti in zusammengesetzten Wörtern, und es kommt sehr oft vor in der normalen Sprache, in der weltlichen Sprache, im Griechentum, dass das Wort Anti, wenn es in zusammengesetzten Wörtern steht, entweder Gegner oder Stellvertreter bedeutet, wie wir im Deutschen Vize sagen würden, das kommt wohl vom Lateinischen. Vizekanzler, die Griechen würden sagen Antikanzler, das heißt der Stellvertretende. Ja. Manche, ich sage dieses, um klarzustellen, was der Antichristus sein wird. Es steht nicht geschrieben, so viel ich weiß, nirgends, dass der Antichristus sich für einen Messias ausgibt. Er ist nicht Antichristus im Sinne eines falschen Christus, sondern er ist gegen Christus. Er ist auch kein Stellvertreter, kein rechtmäßiger Stellvertreter. Vize ist der rechtmäßige Stellvertreter, nicht ein falscher. Im Griechentum war Anti der rechtmäßige Stellvertreter, nicht nur irgendein Stellvertreter. Wenn man an einen Falschen denkt, dann gebraucht man das Wort Pseudos oder Pseudo. Der Antichristus ist nicht ein Pseudo-Christus. Von denen gibt es viele, sagt Jesus, falsche Christusse. Aber wenn der Antichristus auftritt, dann ist er ein Gegner von allem Göttlichen. Und einer, der ihn bekämpft, Was ist es denn um den falschen Messias? Ich vermute, dass das der falsche Prophet sein wird, dass der sich für einen Messias ausgibt. Der Antichristus wird eher in gewissem Maße die politische Figur sein, die hauptsächliche, aber er hat ja ein zweites Tier mit diesem Bild ausgedrückt, das wie er ist, seinen Platz gleich von einnimmt, seinen Vize, und der nimmt womöglich Station auf in Israel. Vielleicht ist es der, der den Gräuel der Verwüstung aufstellt für den Antichristus. Möglicherweise ist es dieses Bild vom Antichristus, das von dem in Offenbarung 13 die Rede ist. Ich wollte es nur anmerken, damit wir nicht falsch, unnötige falsche Vorstellungen haben, die man auch in lesenswerten Büchern findet. Man muss da also auch etwas jäten, Unkraut vom Wahren unterscheiden. Vers 24. 12 Uhr, ja. Da sind wir schon zu Ende. Nee, es geht ganz bis zum Ende. Vielleicht sollten wir doch aufhören hier. Ja. Wir haben schon 2 Stunden gehabt, das genügt. Dann machen wir Nachmittag Fortsetzung. Zu machen, dachte ich noch an etwas. Es kann durchaus sein, wenn wir so zusammensitzen und Gottes Wort besprechen, dass es zwischendurch etwas sehr Wichtiges gibt, das man mit seinem Nachbarn zu besprechen hat. Ansonsten ist es gut, auch an das Wort des Apostels Paulus erinnert zu werden, dass einer auf einmal spricht. Und wenn es erwartet wird, dass gelehrt wird, dann ist es gut, die Aufmerksamkeit sich dem zu widmen nach Möglichkeit. Zumal, wenn es Gottes ewiges Wort ist, das wir hier bedenken. In der Schrift prüft nicht die Gemeinde, sondern der Taufende, weil er verpflichtet ist. Wir haben 2 Taufbefehle in der Schrift. Der eine Befehl gilt dem Neubekehrten. Er soll sich taufen lassen. Er soll getauft werden. Und der andere gilt denen, die taufen, die Verantwortlichen der Gemeinde Jesu. Apostel und so weiter. Jesus hat ihnen die Aufgabe gegeben zu taufen, solche, die an Jesus Christus glauben. Und natürlich, wenn sie das tun sollen, dieser Pflicht und diesem Gebot nachzukommen, dann schließt das die Verantwortung in sich, zu kontrollieren, wen taufe ich. Und Paulus wird sich wohl auch vergewissert haben in der Nacht, ob der Kerkermeister wirklich zum Glauben kam. Und das wurde auch bald augenscheinlich. Und die anderen im Hause. Aber die ganze Gemeinde muss das nicht tun, sondern der tauft. Es gibt aber zweierlei Frucht. Frucht des Mundes und Frucht des Tuns, des Handelns. Und da im Neuen Testament sofort getauft wird, fehlt zunächst ein Teil der wenigstens ein erhebliches Maß an Handlungsfrucht. Es hat noch nicht Zeit gehabt, das Leben Jesu zum Ausdruck zu bringen. Allerdings der Kerkermeister bringt das sofort mit seiner Tat zum Ausdruck. Er wäscht die Wunde und so weiter. Das sieht man da natürlich. Aber man wartet nicht auf viel, auf solche Frucht. Man wartet nicht. Man wartet auf das Bekenntnis. Das Bekenntnis zu Jesus Christus, das ist die erste Frucht am Munde. Und wenn das da ist, aufgrund von Bekenntnis des Glaubens wird getauft. Wenn aber später es sich herausstellt, ich weiß, das ist ein Risiko, aber dieses Risiko geht die neutestamentliche Gemeinde ein. Wenn dann die Frucht des Tuns ausbleibt oder ein Abfall eintritt, wo es dann in dem Fall neu fehlen würde, dann ist die Gemeinde verpflichtet, ihn, sich von ihm zu trennen. Wenn er nicht, das heißt zuerst natürlich aufrufen zur Umkehr und so weiter, aber wenn das ausbleibt, dann in dem Fall. Paulus sagt zu den gründischen Christen, er ist so weit bei ihnen, dass er sich fragen kann, habe ich es mit Christen zu tun, ja? Also die Not ist dermaßen groß, dass er sich fragt, am Ende seines Briefes, prüft euch mal, ob ihr wirklich im Glauben steht, ob ihr wirklich in Christus seid. Ja? Einige von denen leben praktisch wie Nichtchristen. Es sind ernste Sachen davor, die davor liegen. Ich denke, wir gehen manchmal zu weit, indem wir zu viel verlangen von einem neuen Christen. An Wandel, an Frucht des Wandels. Ja. Markus, Kapitel 13 waren wir. Ja. Wir waren bis zu Vers 23 gekommen. Und kommen jetzt zu Vers 24. Er hat eben gesagt, siehe, ich habe euch alles vorher gesagt. Das heißt, wir leben aus der Erinnerung oder aus dem Wort Gottes, aus dem Wort Christi. Aber in jenen Tagen, nach der Trübsal, offenbar kommt der Herr nicht sofort nach der Trübsal. Und es steht auch nicht geschrieben, wie viel Zeitraum dazwischen liegt. Daniel spricht von einem, spricht von Tagen dazwischen. So scheint es. Geschehen schwere Dinge in jener Zeit und es wird offenbar aufgeräumt oder irgendetwas geschieht, es ist nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall sagt Jesus selbst, in jenen Tagen nach jener Trübsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Also so weit sind wir noch nicht. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte im Himmel in Bewegung geraten oder erschüttert werden. Und dann wird man des Menschensohn in den Wolken kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Markus gebraucht das Wort Zeichen nicht, das Matthäus, glaube ich, gebrauchte, das Zeichen des Menschensohnes. Und vielleicht ist das ein Hinweis, dass der Menschensohn in seiner Herrlichkeit selbst das Zeichen ist, dass seine Herrlichkeit dort erscheint, er selbst. Und dann wird er seine Engel oder seine himmlischen Boten aussenden, und seine Erwählten sammeln von den vier Winden, das heißt vier Richtungen der Erde, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Dieser Ausdruck, mit dem habe ich etwas Schwierigkeit, muss ich zugeben. Aber ich nehme ihn an, wie er steht. Es sei denn, es tatsächlich so ist, dass nach der Entrückung noch Leute zum Glauben kommen, aber ich finde das schwierig anzunehmen. Die Schrift sagt das nicht so, wie man sich das vorstellt. Ich finde viel zu viel unbegründete Theologie in den Gemeinden. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig jetzt saftig wird und Blätter treibt, so merkt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr seht, dass dieses geschieht, so merkt, dass er nahe ist. Wenn hier die männliche Form zu Recht gebraucht wird und nicht die sächliche, dann dürften wir mit er an den Menschensohn denken. Wenn es richtig ist, dann wäre es der Tag, das Kommen. Aber beides, es kommt auch selber raus. Er oder es nahe ist, vor der Tür. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dieses alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von jenem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel wissen es. Da muss man im Deutschen etwas hinzufügen, das Verb ist einmal Singular und das im Plural fehlt. Die Engel im Himmel wissen, ja. Von jenem Tage aber in der Stunde weiß niemand, niemand ist Substantiv, und weiß ist Prädikat, aber für einen Singular, für niemand, auch nicht die Engel weiß, die Engel weiß es nicht, nein, da müssen wir wissen sagen, und das müsste im Deutschen hinzugefügt werden. Auch die Engel im Himmel wissen es nicht, auch nicht der Sohn, auch weiß der Sohn es nicht, da wieder Einzahl im Verb, weiß der Sohn es nicht, das heißt, als er es sprach. Heute ist er ja wieder in der Herrlichkeit, nicht mehr in der Niedrigkeit, sondern nur der Vater. Seht zu, wacht und betet. Das gehört also zum Achtgeben und Wachen. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Auch wenn er solche klare Zeichen gibt, wissen wir es immer noch nicht. Es ist wie bei einem Menschen, der verreiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab, einem jeden sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. Habt ihr den Text in Matthäus im Ohr? Denkt ihr an den jetzt, wenn ihr dieses hört? Erinnert ihr euch noch? Da waren die drei Sklaven, die betraut wurden mit dem Eigentum ihres Herrn. Ist dies dasselbe? Dies ist ja Paralleltext, ja? Die Frage ist, wann haben wir Paralleltext und wann haben wir Ergänzung und wann fehlt etwas? An dieser Stelle werden wir erinnert an den Text in der Mitte von Matthäus 25. Wir hatten dort drei Texte. Am Anfang die fünf Brautfreundinnen, am Ende der Thron des Menschensohnes als König und die Scheidung links und rechts. Und in der Mitte war dieser lange Text mit den drei Sklaven. Ich frage mich, ob dies vielleicht doch dieselbe Geschichte ist, nur hier lässt Markus den größeren Teil weg, erwähnt aber den Türhüter, den Jesus oder Matthäus dort in seinem Bericht nicht erwähnte. Denn es steht hier geschrieben, gab einem jeden sein Werk. So war es dort. Er gab jedem, nachdem er fähig war zu handeln, und betraute ihn mit seinem Eigentum, dass er damit umgehe und es vermehre. Und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun. Es kann sein, dass die drei Sklaven in dem Haus ihres Herrn wohnten und Tag aus, Tag ein, aus und ein gingen. Und dazu noch ein Türhüter war, der dann alle, oder einige, die dann um die Uhr Wache standen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen. Auf das nicht, wenn er unversehens kommt, er euch schlafend findet. Nun heißt es nicht, dass wir nicht schlafen gehen dürfen, geistlich schlafend findet, unaufmerksam sind, mit betäubten Sinnen dahergehen, offene Augen fürs Diesseitige, aber geschlossene Augen fürs Jenseitige. Das soll nicht der Fall sein. Was ich aber euch sage, und dieses kommt, denke ich, weder bei Lukas noch bei Matthäus vor. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht. Mit anderen Worten, und dieses, ich bin dankbar für Markus, dass er das hinzufügt. Dieses eine Wort macht uns deutlich, dass die Endzeitrede, die Ölbergrede, nicht nur für die unmittelbaren Jünger gedacht war, sondern für die ganze Gemeinde Jesu, bis er wiederkommt. Was ich euch sage, das sage ich allen in meiner Nachfolgerschaft, wacht. Jesus betont das so oft, wir sollten es nicht überhören und es ernst nehmen. Gott schenke es. Ja. Wir legen eine Pause ein und dann kommt etwas Neues. 16 her. Übrigens eine kleine Geschichte zu Markus 16. Eigentlich nicht zu Kapitel 16. Aber ich kannte einen Evangelisten in Kanada. Vielleicht nicht persönlich, aber er war sehr bekannt und hat einen großen Segen gewirkt unter den Farmern, den Landsleuten im Westen Kanadas. Und da muss man schon manchmal eine kräftige Sprache sprechen, damit die aufgerüttelt werden. Das konnte er auch ganz schön. Aber ansonsten war er ein sehr feiner, höflicher Herr, Gentleman. Er hatte einmal eine Evangelisation und dann gab er den Leuten eine Aufgabe für den nächsten Abend. Also er möchte, dass die Teilnehmer für den nächsten Abend das 17. Kapitel von Markus lesen möchten. Und die Versammlung wurde entlassen und am nächsten Abend kamen sie wieder zusammen und er fragte nun nach den Hausaufgaben. Wer von euch hat also seine Hausaufgaben gemacht und das 17. Kapitel von Markus gelesen? Und tatsächlich hob etwa die Hälfte der Versammlung die Hand. Und dann sagte er, jetzt weiß ich, dass ich die rechten Leute vor mir habe. Denn ich wollte heute Abend über das Thema Lügner sprechen. Es wird nicht berichtet, wie viele Leute an dem Abend Buße taten. Also Markus 16 ist das letzte Kapitel. Und dort heißt es, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Luther übersetzt selig werden, froh werden, das stimmt natürlich. Und zwar unendlich selig. Aber gerettet vom Zorn Gottes. Aber was ist es um diese sehr enge Verbindung zwischen Glauben und Taufen? Nun, die Schrift drückt sich oft so gedrängt aus und wir müssen dann manchmal anlässlich eines anderen Textes etwas auseinanderziehen. Zum Beispiel Daniel, Kapitel 12, ein gutes Beispiel, Daniel Kapitel 12. Zu der Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Hier haben wir eine wegweisende Stelle für die Aufgabe des Erzengels Michael. Er tritt ein für Israel. Denn es wird eine Zeit der Not sein, wie noch keine war, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit, und das ist die Endzeit. Aber zu jener Zeit soll dein Volk gerettet werden, ein jeder, der sich im Buch eingeschrieben findet. Sehr schön formuliert. Und viele von denen, die im Erdenstaube schlafen, werden aufwachen. Die einen zu ewigem Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Das klingt, wie wenn das zur selben Zeit geschieht, nicht wahr? Ähnlich wie Jesus sich ausdrückt, wenn er von Rettung oder Geborgenheit, einer wird genommen, wird entfernt aus der Not und der andere wird gelassen, dem Gericht überlassen. Als ob das zur selben Zeit geschieht, wie wenn die Geier kommen, der Tod ist da und jetzt kommt jemand vorweg und nimmt die Lebenden weg. Aber im Neuen Testament erfahren wir, dass mindestens 1000 Jahre dazwischen liegen, die Unbekehrten erwachen erst zum Leben, beziehungsweise stehen auf, in körperlicher Auferstehung, nach dem Tausendjahrreich. Und die Gläubigen mit der Entrückung, auch die alttestamentlichen übrigens, zusammen mit den anderen, die stehen auf bei der Entrückung. Aber hier ist das zusammen gezogen, wie wenn es eins wäre. In Johannes Kapitel 5 ist es wohl ähnlich formuliert, immer noch. Und das soll uns aber nicht irreleiten. Wo ist dort von der Auferstehung die Rede? Das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, Vers 40, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. 25, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Macht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Verwundert euch nicht, und so weiter. Und es werden hervorgehen, Vers 28, verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, und es werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Das ist ähnlich wie in Daniel formuliert. Aber das heißt nicht, dass es zur selben Zeit geschehen muss. Und so in Markus. Ich vergleiche das mit einem Einstieg in die Bahn. Wenn man einem Kind erzählt, es ist alt genug, um alleine zu reisen, aber noch nicht alt genug, um alles zu wissen, wie es dazu geht, aber man bereitet ihm vor, ein 12-jähriges Kind zum Beispiel, und sagt, so und so wird es verlaufen, ich kann nicht mitreisen, aber du nimmst dieses Gepäck und du nimmst die Fahrkarte und du steigst ein und du suchst dir einen Platz und setzt dich. Und wenn du das tust, dann kommst du, wird die Bahn dich dann Ort und Stelle annehmen und dort wird jemand sein, der dich abholt. Gut, dann tut sie das. Alle diese Einzelheiten tut es. Was ist notwendig, damit das Kind ankommt an der Station? Das ist Einsteigen. Was es im Zug macht, ob es Platz nimmt oder ob das Gepäck darauf ob es real tut oder was immer es tut, das ist dem Kind überlassen. Aber wichtig ist, dass es in der Bahn ist. Wichtig ist, dass wir glauben. Gut ist es und wichtig auch, dass wir getauft werden, aber auf den Glauben kommt es an, und das zeigt der nächste Vers. Denn da wird die Taufe dann gleich weggelassen. Wer aber nicht glaubt, der geht verloren, der muss gerichtet werden. Übrigens, auch Apostelgeschichte, das sollte auch noch geklärt werden. Eine Stelle, die auch missverstanden werden kann. Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz, und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Männer und Brüder? Oh, dass Menschen das heute fragen würden. Was sollen wir tun? Und dass die Botschaft ihnen ins Herz ging. Petrus sagte zu ihnen, tut Buße, das heißt, vollzieht eine Sinnesänderung, eine grundsätzliche, eine gründliche. Und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi auf Vergebung eurer Sünden, nicht zur Vergebung. Man muss die Vergebung erst haben, bevor man getauft wird. Das griechische Wort eis bedeutet nicht nur zu, als ob es hinweisen würde, ob etwas, das vor einem liege oder läge, sondern es kann auch rückbeziehend sein auf etwas. Übrigens ist es auch so aufzufassen, in Römer Kapitel 6, wenn man das schnell noch parallel aufschlagen will, Römer 6, da wird, Römer 6 wird oft nicht verstanden oder richtig aufgefasst. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, Schlachter hat irrtümlicherweise eine Notiz hier, eine Fußnote, W. das heißt wörtlich, in. Das stimmt nicht. Er hat schon wörtlich übersetzt, auf. In ist nur noch eine wörtliche Übersetzung von en. Das griechische Wort ist en, en. Und das kann in bedeuten, muss aber nicht, kann auch unter bedeuten. Auf ist genauso, nein, Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. Es. Aber in hier in, in der akkusativischen Form auf die Frage, wohin, ja, in diesem Sinne in. In den Tod oder in Jesus Christus. Das Wort kann das bedeuten, aber es muss es nicht bedeuten. Und es ist irreführend zu sagen, dieses sei wörtlicher, in sei wörtlicher. Hinein oder zur ist nicht wörtlicher als auf. Auf ist genauso wörtlich und genauso treu übersetzt als etwas anderes. Die ihr auf Jesus Christus getauft seid, sind. Auf seinen Tod, man tauft ja nicht in den Tod, man tauft in Wasser. Ja? Man tauft nicht in einen Tod, das ist zu abstrakt. Man kann nicht in einen Tod taufen. Wo ist denn der Tod, dass man in ihn tauchen könnte? Und das im übertragenen Sinne aufzufassen, das heißt, dass bei dem Taufen man in den Tod gehen würde. Ja? Das geht nicht, weil der Christ schon gestorben ist. 2000 Jahre zurück, ja, an Christus, am Kreuz starb er schon. Er ist mit ihm gestorben. Nicht jetzt erst, mit der Taufe geht er in den Tod. Die Taufe ist nicht ein Tod, sondern eine Bestattung in Wasser, ja, nicht eine Beerdigung, das wäre, sondern eine Bestattung in Wasser. Die Taufe ist davon ein Bild, nicht vom Sterben. Das Sterben kommt vor der Bestattung. Wehe dem, der anders bestattet. Ja. Das im Krieg geschieht das oder wenn Verfolgung geschieht, aber nicht hier. Ich traf einen Bruder aus Holland und der erzählte, es gäbe dort Leute, die meinen würden, wenn man getauft würde, würde der alte Mensch sterben. Er hielt das nicht für richtig. Allerdings, wenn man 2 Minuten oder 3 Minuten unter Wasser bliebe, dann ja. Also, wir müssen nüchtern werden. Ihr versteht mich, glaube ich, ja. Es kursieren so viele Redewendungen, so viel Theologie, das nicht nüchtern ist, nicht realistisch, auch nicht biblisch. Paulus denkt hier einen Rückbezug. Jesus ist gestorben und im Blick auf diese Geschichte lässt man sich heute taufen. Und er braucht dieses als Ausgangspunkt, um sie zur Nüchternheit zu bringen. Schaut einmal, ihr habt euch doch verpflichtet. Ihr seid doch getauft, oder? Seid ihr Christen? Und wenn ihr Christen seid, dann müsst ihr getauft sein. Denn Christen werden getauft. Also, darf ich dort anknüpfen? Ihr seid getauft, aber was war das? Ihr wurdet im Blick auf den Tod von Jesus Christus getauft. Ihr habt jetzt euch verbunden mit jener Geschichte. Eure Taufe war ein Rückbezug auf diesen Tod. Dort starbt ihr und jetzt seid ihr bestattet worden. Gut, fertig. Jetzt. Wenn ihr getauft worden seid, bestattet, dann müsst ihr ja gestorben sein, ja? Und wenn ihr gestorben seid, warum tut ihr, als ob ihr lebt und sündigen wollt? Da knüpft er an. Wie sollten wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus getauft sind, auf seinen Tod getauft sind. Das heißt, ihr habt euch als Tote erklären lassen. Wir sind also mit ihm begraben worden. Als wenn wir getauft werden, werden wir identifiziert mit Jesus Christus. Und diese Taufe ist ein Zeichen davon, dass wir mit Christus gestorben sind, mit Christus zusammen bestattet. Durch die Taufe auf den Tod, nicht in den Tod. Damit, gleich wie des Vaters, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist oder wurde, so auch wir in einem neuen Wandeln. Wieso? Nun, er setzt voraus, dass man aus dem Wasser gehoben wurde. Ja? Normalerweise muss das sein, damit der Mensch am Leben bleibt. Aber die Taufe selbst ist nicht ein Bild von Auferstehung. Die Taufe ist nur ein Bild von Bestattung. Dass man aus dem Wasser kommt, ist nur eine praktische Angelegenheit, damit man nicht stirbt. Aber es gehört nicht zur Taufe. Es gehört zum Abschluss des Aktes. Aber Taufe ist Tauchen. Und das Tauchen ist nur das Hineintauchen. Ja? Zum Beispiel, wenn man einen Stein ins Wasser warf, dann hat man ihn getauft. Das heißt getauft. Aber er blieb dort. Er musste nicht ausgehoben werden, damit der Taufakt vollendet war. Es genügte, dass er ins Wasser geworfen war. Dort blieb er. Ja? Aber wir werden herausgehoben aus praktischen Gründen, nicht weil es zur Taufe gehört. Aber genauso wie Jesus auferstanden ist, nachdem er gestorben ist, das wird hier vorausgesetzt. Wenn wir gestorben sind mit Christus und Christus auferweckt worden ist, dann sind wir mit Christus auch auferstanden. Und wenn wir unsere Einheit mit Christus bekundet haben in der Taufe, dann sind wir verpflichtet, mit dem Auferstandenen zu leben. Denn wir sind auf einen lebendigen Christus getauft, der auferstanden ist. Deshalb ist das alles möglich, sich mit ihm zu identifizieren. Ich habe ein bisschen schnell gesprochen. Ich hoffe, es war klar genug. Aber ihr dürft ja nachhaken. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Hier haben wir wieder das, weil Schlachter hat das Wort soll, wieder im alten Sinne des Wortes, im Futursinne, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Also auf den Glauben kommt es an. Das wird hierdurch deutlich. Übrigens, die Sprache von Markus ist ähnlich wie die Sprache von Petrus. Etwas knapp. Petrus war ja der Spontane. Und wenn man seine Predigten studiert in der Apostelgeschichte und seine Briefe, dann merkt man diese geraffte, fast Telegramm-stilartige Sprache. Und Markus ist nicht ganz vielleicht so staccato oder so telegrammartig, aber auch er ist jemand, der wohl Petrus sehr stark widerspiegelt in seiner Redeweise, und die zwei sollen ja zusammengearbeitet haben. Das muss man in Betracht ziehen, wenn man sein Evangelium liest. Man muss also manchmal etwas zwischen den Zeilen lesen, auch bei Markus Kapitel 16, Vers 15 und 16.